many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, a dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Oh,
Moin allerseits, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Folge 99 von Radio Jorns. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 99, du liebe Güte, also der Druck steigt. So langsam wird's kribbelig. Wir laufen auf das ganz große Jubiläum zu. Wer hätte das gedacht? Ich selbst wahrscheinlich am wenigsten, als das hier vor ein paar Jahren noch in Corona-Zeiten losging. Die Älteren werden sich erinnern, wie man so schön sagt, an dieser Stelle. Ja, kribbelig werde ich auch langsam immer mehr anziehen. Mein 10. Bildband erscheint, während ich das jetzt einspreche, in ziemlich genau 9 Tagen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Heute ist der 12. Februar, am 21. Februar ist Release von Unseen und noch nie hatte ich eine so lange Vorbereitung, noch nie habe ich so lange dran gearbeitet, aber noch nie war es auch so lange schon fertig und lag hier bei mir als gedruckter Bildband wie dieses Mal. Das hatte verschiedene Gründe, da habe ich auch schon das eine oder andere drüber erzählt. Aber jetzt ist es halt bald endlich soweit und der Vorverkauf liegt jetzt auch in den letzten Zügen. Ich glaube, wir haben gerade noch 18 oder 19 Exemplare. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Der Vorverkauf war einfach bombastisch. Am 1.1. um 12 Uhr mittags ging es los und Mitternacht war schon weit mehr als die Hälfte weg. Bin völlig von den Socken, sehr dankbar dafür, aber vielleicht auch deswegen noch ein bisschen nervöser. Diese Anspannung kurz vor dem Release, die habe ich ja aber eigentlich immer. Diesmal ist es allerdings noch ein bisschen anders, denn wie sich jetzt in den letzten Tagen herausgestellt hat, teilweise aus freien Stücken, teilweise weil die beste Ehefrau von allen hinter meinem Rücken mir eine Freude machen wollte, haben sich ganz viele Protagonisten aus dem Bildband Unseen angesagt, die zur Release-Party kommen wollen. Und da sind Menschen dabei, die habe ich teilweise seit Jahren nicht gesehen. Also die Menschen, die halt sehr, sehr wichtig waren für meine letzten 15 fotografischen Jahre, die ich ja in Unseen dokumentiert habe. Und dass diese Menschen mir ganz offensichtlich nach all der langen Zeit und teilweise auch nach einigen Jahren des Nichtsehens und Nichtkommunizierens immer noch wohlgesonnen sind, dass und mit mir diesen großen Tag feiern wollen, das bereitet mir dann schon eine ganze Menge Gänsehaut. Ein ganz, ganz tolles Gefühl, was ich ja auch schon hatte, als ich letztes Jahr ins Archiv hinabgestiegen bin und eben ja nachvollzogen habe, was da eigentlich passiert ist. Das sagt sich ja so leicht mit diesen 15 Jahren. Und ja, da habe ich dies gemacht und jenes gemacht. Und ich hatte nicht auf dem Schirm, was sich daraus entwickelt. Ich habe einfach gemacht und dabei bin ich auch einigen Menschen immer mal wieder begegnet. Man hat sich immer wieder getroffen und weil ich das immer irgendwie wichtig fand und schön und es ist dann ja auch ein ganz anderes Fotografieren, wenn man sie schon längere Zeit kennt und dass dann da so etwas draus entsteht, auf das man dann zurückblicken kann, ja, das ist einfach toll. Also ich wünsche es jedem, der vielleicht Ähnliches vorhat, das muss ja nicht immer in diesem ganz großen Rahmen sein, aber sich ruhig mal mit dem befassen. Gibt ja viele sicherlich auch unter euch, die das Ganze schon ein bisschen länger machen und warum nicht? Und dann darf man sich auch nicht scheuen, mal etwas tiefer ins Archiv zu steigen. Also bei mir war das jetzt nochmal neu, wieder mit sehr viel Gänsehaut versehen, als ich in den letzten Wochen meinen Vortrag für die diesjährige Tour fertiggestellt habe, mit dem ich dann also dieses Jahr unterwegs sein werde auf der großen Unseen, also mit dem großen Unseen-Tour, mit dem großen Unterschied, dass das An dann in Klammern steht, denn ich werde dort Geschichten erzählen und Bilder zeigen aus den letzten 20 Jahren. Also die ersten, ich mache das ja insgesamt 20 Jahre jetzt schon, die Fotografie von Menschen und die ersten 5 Jahre hatte ich dann wohlweislich ausgeklammert aus der Erstellung des Bildbands. Ich dachte, okay, das kannst du jetzt auch wirklich keinem zumuten. Mir selbst nicht und dem Leser nicht. Ich habe, es gab eine erstaunlich lange Zeit, wo ich auch noch Farbe fotografiert habe oder parallel. Ich kann das heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil ich ja immer großer Schwarz-Weiß-Fan war. Aber da war ich doch noch sehr stark davon beeinflusst, was andere Menschen gerne haben wollten. So nach dem Motto, Mensch, kann ich das auch in Farbe haben? Und dann so im vorauseilenden Gehorsam auch Farbe gemacht. Und ja, und davon zeige ich eben auch etwas auf der Tour. Da bin ich also richtig tief ins Archiv gestiegen und ich habe irgendwo gesagt, das war gar nicht so leicht, den Schlüssel zum Giftschrank zu finden und diese Preziosen ans Tageslicht zu holen. Im wahrsten Sinne des Wortes übrigens. Es gab tatsächlich irgendwann den Punkt, wo ich dachte, ja, das habe ich jetzt alles. Ich bin ja relativ gut sortiert, was auch so Backup-Festplatten und so weiter angeht. Aber irgendwie kam ich an einen Punkt, wo ich dachte, Mensch, da fehlt doch noch was von dort und da fehlt doch noch was von dem. Wo ist denn das? Und dann habe ich ganz hinten in der Ecke im Schrank noch eine Festplatte gefunden, die ich nie nochmal kopiert habe, wie ich das normalerweise tue. Kopie von Kopie, Kopie. Ich bin da so ein bisschen nerdig. Sicher ist sicher. Eine Festplatte mit den ganz alten Sachen. Gesagt, getan. Dann wollte ich die anschließen und stell fest, Firewire-Anschluss. Ja, herzlichen Glückwunsch. Muss mir erstmal einen Adapter besorgen, damit ich das überhaupt an meinen aktuellen Mac Mini hier anschließen kann. Und als das Ding dann hochgefahren ist, da habe ich dann Sachen gesehen, die ich sehr lange nicht mehr gesehen hatte. War interessant. Ich glaube, man darf gespannt sein. Apropos, lange dabei, einer, der auch schon ziemlich lange dabei ist, und jetzt mache ich mal einen kleinen Schwenk zur Musik, hat vor kurzem ein neues Album veröffentlicht. Robbie Williams ist in seiner Heimat UK aus dem Stand auf Platz 1 gegangen mit seinem neuen Album und hat damit gleich mal einen Rekord aufgestellt. Jetzt hat er nämlich die Beatles überholt. Ich glaube, 16 Nummer 1 Alben in Folge. Das haben selbst die Beatles nicht geschafft. Die sind nur in Anführungsstrichen auf 15 gekommen. Dieses Album von Robbie Williams heißt Britpop. Und das, was da draufsteht, ist auch drin. Da geht's endlich mal wieder so ein bisschen zur Sache und ist nicht so, ja, weichgespült wie die letzten Sachen von Robbie. Hab mir das Album dann, da war ich ja neugierig, ne, gerade ob des Titels und als auch angekündigt wurde, ja, das ist auch so ein bisschen Britpop-mäßig, weil er das halt sehr, sehr liebt und sehr mag. Hab mir das Album zweimal angehört und war schon nach dem ersten Mal hören drauf und dran, das Ganze als Vinylalbum zu bestellen. Also so ist das ja, also das ist jetzt so ein bisschen der Segen, einer der wenigen Vorteile vom Streaming. Du kannst das mal alles reinhören in Ruhe und wenn es dann wirklich cool ist, dann darf es dann auch Vinyl sein. Die Referenzen zu Oasis, die ja erklärtermaßen eine meiner Lieblingsbands sind, sind tatsächlich nicht zu hören. Macht zunächst also richtig, richtig Spaß, bis ich dann irgendwann beim zweiten Mal auf einmal große Lust verspürte, ein Oasis-Album aufzulegen. Denn das ist jetzt der Punkt. Warum soll man den Abklatsch hören, wenn man auch das Original sich antun kann? Ich habe das dann noch ein bisschen weiterlaufen lassen, das Album von Robbie Williams. Und je länger ich mich damit beschäftigte, desto langweiliger wurde es irgendwie. Und irgendwie auch so bemüht und kalkuliert cool. Wisst ihr, was ich meine? Also ich nehme ihm das schon ab, dass er sich für diese Musik begeistern kann, aber irgendwie fühlt sich das nicht echt an. Keine Ahnung. Vielleicht gebe ich dem irgendwann nochmal eine Chance. Ich mag Robbie als Typ mir eigentlich und vielleicht tue ich ihm und der Platte auch Unrecht, aber nee. Und da war dann die Idee geboren für Folge 99, die thematisch eine ganz besondere sein wird. Da komme ich dann nachher noch drauf. Da war die Idee geboren zu sagen, ach komm, weißt du was, ich mach mal ein Oasis-Special. Ich hatte sowas Ähnliches schon mal, da waren es dann aber Songs von Noel Gallagher, Solo und auch ein paar von Oasis. Aber jetzt ist mir auch jüngst irgendwie gestern oder vorgestern erst gelesen, dass Noel Gallagher mit dem Songwriter des Jahres bei den Brit Awards ausgezeichnet wird. Nach all der langen Zeit auch ein starkes Signal, wie ich finde. Ich gedacht, ja, mache ich das mal. Und da es in dieser Folge auch sehr viel um Realness und Authentizität geht, habe ich gedacht, ja, das passt irgendwie. Und ja, ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen oder nachvollziehen oder verstehen, warum ich so begeistert bin von diesen wirklich großartigen Songs. Überhaupt muss man das ja an dieser Stelle auch mal sagen, dass so eine Sache mit der Musik, es gibt ja grandiose Ausnahmen, wie zuletzt Ray, die ich in Folge 98 gespielt habe, nachdem ich sie Silvester entdeckt habe auf Dreisat. Ray bringt übrigens im März ein neues Album raus, worauf ich mich schon sehr freue. Aber ansonsten merke ich schon, dass ich zunehmend, vor allen Dingen seitdem ich wieder dem Streaming ein bisschen abgeschworen habe und viel mehr Platte höre, dass ich zunehmend Musik aus den vergangenen Jahrzehnten höre. Und eigentlich kann es dafür ja nur drei Gründe geben. Entweder bin ich jetzt endgültig alt oder die Algorithmen der Streaming-Portale versagen bei mir und ich kriege einfach nichts Gescheites angezeigt. Oder früher war eben doch alles besser, vor allem die Musik. Ich wähle C. Irgendwie habe ich auch so gar keine Lust mehr drauf, Musik zu streamen, habe ich eben schon gesagt. Wenn man unterwegs ist, geht es halt nicht anders, aber zu Hause muss es mehr und mehr Musik von Vinyl sein. Und ich finde es erstaunlich, wie stark dieses Gefühl wieder da ist. Denn die letzten 10 Jahre drohte das so ein bisschen nach Pannen zu kommen. Und jetzt fühlt es sich gerade wieder so an wie mit 18. Und das ist echt witzig. Denn selbst das mit den Plattenläden funktioniert ja fast schon wieder so wie früher. Ne? Also die Älteren erinnern sich. Also diejenigen, die auch ein Faible für Vinyl hatten, dass man dann regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig, in Plattenladen seines Vertrauens geschlendert ist und einfach gefragt hat, ja, was gibt's denn Neues, was sollte ich mir mal anhören, was kannst du denn empfehlen? Und dann hat man da eine Stunde oder auch mal zwei verbracht und ist mit 1 bis 5 Vinyl da wieder rausgegangen. Also so war es bei mir immer. Und jetzt hat man das Gefühl, wird das wieder an jeder Ecke. Denn ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen erst eine Doku auf YouTube gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich da gelandet bin. Ich glaube, aufgrund eines Tipps eines Radio-Jons-Hörers. Und dann hatte ich mir das erst angesehen. Da ging es um Plattenhändler in Hamburg, der vor kurzem erst einen Plattenladen da eröffnet hat. Und da ist so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, wie er das macht. Dass er ganze Sammlungen aufkauft und dass er quasi sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und über diesen kurzen Film, der, glaube ich, irgendwo auf irgendeinem dritten Programm mal lief, bin ich auf eine 1,5-stündige Doku aus dem BBC, glaube ich, oder sowas gekommen. Und da wurde dieses Revival von Vinyl nochmal sehr viel stärker beleuchtet. Und was ich ganz toll fand, da war so ein bisschen der Fokus auch darauf, also ganz stark der Fokus nach dem Motto, wir müssen aufhören, das so elitär zu gestalten und das Musik vom Vinyl ist für alle da und das muss jetzt nicht immer eine mordsteure Anlage sein und man muss jetzt auch nicht immer so ganz schnieke die Platte nur mit Handschuhen auflegen und ganz sorgsam, sondern einfach wurde auch beleuchtet, wie in den USA das Revival wieder losging, als diese Kofferplattenspieler in Kaufhäusern, in großen Kaufhäusern verkauft wurden und dass damit der Siegeszug losging, weil man diese Kofferplattenspieler, die gab es dann einfach oder gibt es in verschiedenen Farben, so für jeden Geschmack etwas und dass man so die Kids auch wieder dazu bekommt, die dann eben sagen, nee, das Ding ist einfach auch schick und es passt gut in mein Zimmer rein von der Farbe her und das Erstaunliche ist eben, dass gerade die jungen Menschen wieder auch ein bisschen zum Vinyl finden und vielleicht auch diesem ganzen MP3-Gedöns überdrüssig werden, fand ich klasse. Und bei mir ist es ja so, dass dieses Vinyl und ich deswegen auch wieder so der Weg zurück zum Platte hören, bin ja großer Fan des Konzeptalbums. Das ist jetzt vielleicht auch nicht wenig überraschend. Weil als Fotograf bin ich ja großer Fan oder als Fotograf, der vor allen Dingen so viele Bildbände veröffentlicht hat, großer Fan davon, der richtigen Sequenzierung der Bilder. Ne? Also wie bringe ich sie in die Reihenfolge, dass das spannend wird. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. So, wisst ihr was? Das schneide ich jetzt nicht raus, wenn der Postmann zweimal klingelt. Zur Unzeit natürlich immer Briefträger. Also, da bin ich immer. Was habe ich gerade gesagt? Konzeptalbum. Sequenzierung. Und das ist ja eben auch das Besondere an Musikalben. Einfach verstehen, dass sich die Künstler etwas dabei gedacht haben, in welcher Reihenfolge sie die Songs auf die Platte bringen und dass das in sich nochmal für eine große Spannung sorgt. Das finde ich einfach toll. Warum bin ich eigentlich so kurzatmig? So, ja, ich bin gelaufen. Apropos Album. Ich habe noch gar nicht gesagt, was wir ganz am Anfang gehört haben. Als ersten Song in Folge 99 von Radio Jons. Das war Champagne Supernova von Oasis. Das ist der letzte Song des zweiten Albums. Na, ich habe eben über Sequenzierung gesprochen. Wer das Album kennt, What's the Story Morning Glory aus dem Jahr 95, das ist ja, das Überalbum, wenn man so will. Da sind ja, wenn man sich überlegt, dass da auch noch so Hymnen wie Wonderwall und Don't Look Back in Anger drauf sind und dann eben dieser Song als Abschluss, dann versteht man auch die Faszination oder warum dieses Album so großartig ist und warum und wie groß Oasis tatsächlich Mitte der 90er waren. Und im Gegensatz zu vielen anderen bin ich aber auch Fan der späteren Oasis-Alben aus den 2000er Jahren, die meines Erachtens ziemlich underrated sind, wenn man so will. Zum Beispiel Standing on the Shoulder of Giants, das ist ein Album aus dem Jahr 2000. Und außerdem spiele ich jetzt aber mal einen Song. Viel Spaß. Ain't no illusion. Try to click with what you got. Taste every potion. Cause if you like yourself a lot, go let it out. Cautious in the most peculiar way. Sister psychosis, don't got a lot to say. She gon' let it out, she gon' let it in, she gon' let it out. Go Let It Out von Oasis aus dem Album Standing on the Shoulder of Giants aus dem Jahr 2000. Toller Song. AI is a fucking cover band. Das Zitat habe ich kürzlich irgendwo in diesem ominösen Internet gefunden. Nur echt mit dem F-Wort natürlich. Und es ist erstaunlicherweise, wird es weder Liam noch Noel Gallagher zugeschrieben, auch wenn es ganz vorzüglich zu den beiden passen würde. Hat mir sehr gut gefallen. AI is a fucking cover band. Man mag ja von den Gallagher-Brüdern halten, was man will, aber eins sind sie. Und das ist jetzt so ein bisschen, läute ich langsam das Thema ein, worum es in dieser für mich sehr besonderen Folge von Radio Hörns gehen soll. Eines sind sie authentisch. Sie tragen ihr Herz auf der Zunge, manchmal mehr als man bereit ist, möglicherweise hören zu wollen, aber sie haben eine gewisse Haltung und sind nicht, im Gegensatz zu vielen anderen, nicht so weichgespült und rundgelutscht. Sie machen halt ihr Ding, wenn man so schön sagt. Und sie machen das eben wirklich. Sie sagen nicht einfach nur, ich mache mein Ding, sondern sie machen das wirklich. Und das, ich habe, glaube ich, Noel Gallagher schon mal zitiert, der ihr in diesem Interview dieses Legendäre gesagt hat. Also ich übersetze es mal und verkürze es mal sehr stark. Im Prinzip hat der Kunde ja gar keine Ahnung, was er will. Also die Leute waren nicht bereit für Jimi Hendrix, aber sie haben Jimi Hendrix bekommen und sie wollten auch nicht oder waren nicht bereit für Sex Pistols und haben sie bekommen. Und die Menschen haben es geliebt. Nicht alle, aber eben es gab eben Menschen, die haben das geliebt und wollten das, wollten dann mehr davon haben. Also man eben hinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt etwas, was vermeintlich gut ankommt, ist immer der falsche Weg. Und deswegen ist es viel gesünder zu sagen, ich mache mein Ding. Haltung oder Rückgrat, sagt man ja häufig auch. Mag ich bei Menschen im Allgemeinen, bei Künstlern im Besonderen. Ich sage mal, hab eine Meinung, steh für was ein, sei echt, sei authentisch. Das Schöne ist ja, es kostet nichts. Geld, und leider wird es heute in dieser Folge auch um Geld geben, aber aus Gründen, komme ich gleich drauf. Und diese vermaledeite Sucht nach Fame, die Andy Warhol damals ja schon vorhergesehen hat, korrumpiert nämlich nur allzu leicht. Kürzlich las ich in einem Dogma-Artikel, der mir über Facebook reingespült wurde, in diesem Artikel ging es um Moral und Ethik in der Kreativszene und der Feststellung, dass es wichtig ist, dass Kreative beides mitbringen. Und in diesem Artikel waren dann auch Ausführungen zu den verschiedenen Ethikmodellen, die ich so nicht kannte, die teilweise bis in die Antike zurückreichen. Aristoteles wurde da namentlich erwähnt, auf den vieles zurückgeht. Und dann bin ich, als ich so ein bisschen noch, wenn mich dann mal so ein bisschen die Neugier packt, dann will ich auch mal ein bisschen mehr dazu lesen, habe ich noch ein bisschen gegoogelt, und bin dann natürlich zwangsläufig zu dem Thema Tugenden gekommen. Ja, Tugenden ist ja das, was sehr viel mit Moral und Ethik zu tun hat. Und habe gelernt, dass es vier sogenannte Kardinaltugenden gibt. Und die heißen Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Und dann habe ich so gedacht, ach, das ist interessant. Also es gab Zeiten, da muss ich jetzt nicht so viele Jahre zurückgehen, da hätte ich mich darüber gewundert, dass Mäßigung zu einer der Grundtugenden gehört. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum sie heute zu den unterschätztesten und am wenigsten beachteten Tugenden gehört. Wir leben in einer Zeit, in der mehr ist mehr und viel hilft viel angesagt ist. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, haben ist besser als brauchen. Im Prinzip ist es ja ein Synonym für die Kultur des Überflusses. Und das macht eben auch in der Fotografie nicht halt. Mehr, mehr, mehr. Mehr Workshops, mehr Bücher, mehr Werbung, dies, das, das auch noch. Jedes potenzielle Geschäftsfeld muss besetzt werden. Maximum dessen, was möglich ist, muss erreicht werden. Mehr Klicks, mehr Likes, mehr Reichweite. Und das wird dann wieder eingetauscht gegen Produkte und Geld. Also Fame ist die wichtigste Währung, danach kommt Geld. Ich finde, wir brauchen mehr Ehrlichkeit und Authentizität. Wir brauchen mehr Haltung und nicht dieses immer nach mehr Ruhm und mehr Geld streben. Das vorausgeschickt hätte ich auch schon immer, seit vielen Jahren so sagen können, aber nicht müssen. Aber dann habe ich gar nicht selbst, sondern die beste Ehefrau von allen, die guckt ja immer regelmäßig, was gibt's hier, was gibt's da. Und hat ein Video gesehen von Martin Krolop auf YouTube mit dem geschätzten Kollegen Jean Noir. Die beiden haben beim Pizzaessen zusammengesessen. Ich war ja auch schon mal bei Martin eingeladen zum Pizzaessen. Und das ist auch mal eine ganz tolle Atmosphäre. Und haben so ein bisschen gequatscht und auch über die neue Ausrichtung von der Arbeit von Jean Noir. War sehr, sehr interessant. Und man bekommt immer wahnsinnig viel Appetit, wenn man den beiden dann zusieht, wie sie sich da die Pizza reinhauen. Und dann kam irgendwie gegen Ende der Folge, wurde auch ich mal erwähnt, sehr wertschätzend. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle, Jan und Martin. Aber dann, also da ging es so ein bisschen darum, ja, der Andreas und der zieht halt sein Ding durch und der macht halt, was er will und so auf gut Deutsch. Und dann sagt Martin aber den mittlerweile legendären Satz, ja, Andreas ist ja auch quasi der Millionär unter uns. Der kann sich das ja leisten, nur das zu tun, was er will. Und dann war ich erst wahnsinnig überrascht, dann war ich unglaublich amüsiert. Und dann fing ich an, das sacken zu lassen und dachte, ich fürchte, der meint es ernst. Ich meine, ich habe ja schon mal mit dem einen oder anderen Mythos aufgeräumt, aber dass jetzt selbst ein Kollege aus der Branche, der es ja eigentlich wissen müsste, so etwas sagt, also ich hoffe bisher immer noch, dass er das mehr metaphorisch meinte, da bin ich da völlig einverstanden, aber vielleicht sieht dieses Video auch der eine oder andere, der mit Ironie nichts anfangen kann oder das nicht begreift, dass das vielleicht metaphorisch gemeint ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, da heute mal Butter bei der Fische zu packen. Aber erst mache ich nochmal Musik. Ich spiele einen Song von einem Album, was komplett unterm Radar eigentlich gelaufen ist von Oasis. Das ist nämlich das allerletzte Album. Völlig unterschätzt meines Erachtens und mit einem ganz tollen Song, The Shock of the Lighting. Viel Spaß. The Shock of the Lightning war das. Lightning und nicht Lighting. Andreas spricht deutlich. Aus dem Album Dig Out Your Soul von 2006. Das letzte Studioalbum. Und ich finde, jetzt haben wir 2026, 20 Jahre später, wäre doch mal was, wenn Oasis doch nochmal ein Studioalbum nachschiebt. Die Reunion letztes Jahr sollte ja eigentlich nur für die paar Konzerte sein. Aber man munkelt. Das wäre es doch. Ja, schauen wir mal. So, also, wo war ich? Andreas der Millionär, genau. Also, es ist ja so, ich gehöre offensichtlich zu denen, die man als erfolgreiche Fotografen im deutschsprachigen Raum tituliert. So werde ich ja manchmal auch angekündigt. Für mich klingt das ja immer, ich glaube für jeden, klingt das selbst surreal, weil man das überhaupt nicht einschätzen kann. Ich habe selber entschieden, das habe ich mir so ausgesucht, dass ich ausschließlich im künstlerischen Bereich arbeite und keine Auftragsfotografie mache. Macht mich weder zum besseren noch zum schlechteren Fotografen, das ist einfach nur Fakt, um das jetzt mal in den Rahmen zu setzen, damit man das Nachfolgende auch ein bisschen versteht. Das ist tatsächlich mein eigentlicher Luxus, dass ich keine Auftragsfotografie mache, denn das erlaubt mir tatsächlich, zu tun und zu lassen, was ich will. In einem gewissen Rahmen, der sich logischerweise daraus ergibt, dass ich ja von irgendwas anderem leben muss, aber da komme ich ja gleich auch nochmal drauf. Mir persönlich, und ich spreche nur über mich, mir persönlich war das wichtig. Ich war halt viele Jahre, Jahrzehnte in abhängiger Arbeit. Ich kenne das alles sehr, sehr gut. Großkonzern mit allem, was dazugehört. Unabhängig zu sein. Und nachdem ich ganz am Anfang in der Fotografie, als ich da so ein bisschen reingestolpert bin, auch so gestruggelt habe und auch einige Dinge gemacht habe, wo ich hinterher sagte, warum machst du das eigentlich? Ne? Also dieses irgendwann mal feststellen, ich mache hier gerade Sachen, die ich eigentlich gar nicht machen will und was ist die Konsequenz daraus? Und daraus ist all das ja entstanden. Diese Unabhängigkeit, die war mir unglaublich wichtig und deswegen habe ich auch immer der Versuchung widerstanden, als Markenbotschafter aufzutreten oder sonstige Influencer-Tätigkeiten zu machen. Damals hieß das ja noch nicht so, aber heute könnte ich ja auch diesen Influencer-Weg machen. Bin ich nicht, auch wenn mich viele als Leica-Fotografen kennen, und manche, glaube ich, vielleicht denken, dass ich Leica-Markenbotschafter bin. Bin ich nicht. Ich könnte halt morgen öffentlich schreiben, dass ich die neue Kamera XYZ von Leica total doof finde. Und würde nichts passieren. So, ich muss nicht, das ist das Allerwichtigste für mich, ich muss nicht regelmäßig Bilder in den sozialen Medien posten. Das wäre ja auch eine Konsequenz aus dieser Abhängigkeit, die ich dann mit entsprechenden Hashtags versehe, und ich muss auch ansonsten keine Loblieder auf irgendjemanden singen. Das ist mir unheimlich viel wert. Das ist mir wichtig. Und jetzt ganz, ganz wichtig, bitte nicht falsch verstehen. Ich verurteile niemanden, der diesen Weg eingeschlagen hat, und ich kann durchaus auch die Zwänge nachvollziehen, dies tun zu müssen. Die Zeiten sind halt völlig andere wie noch vor 20, 30 Jahren. Insbesondere dann, wenn das Familieneinkommen dafür reichen muss, etwaige Kinder durchzufüttern. Das ist eine ganz andere Verantwortung, ein ganz anderer Schnack. Meine Tochter Luisa ist 30, verheiratet, verdient ihr eigenes Geld. Und dafür liebe ich sie sehr. Liebe Grüße, Luisa. Ne? Also nur, dass man also auch den entsprechenden Rahmen sieht. Und alles das, was ich erzähle, hilft vielleicht auch ein bisschen zur Entscheidungsfindung. Gehe ich diesen Weg auch? Und mache ich das auch? Mache ich auch mein Hobby zum Beruf? Hört euch verschiedene Lebensläufe an. Auch nicht nur meinen. Meiner ist sehr speziell. Auch einen von Martin Krolopp und wie sie heißen. Also Martin ist so ein bisschen das andere Extrem und der ist ja auch sehr erfolgreich in dem, was er macht. Der Riesenräder dreht, der Personal hat ein ganz, ganz anderes. Auch das würde ich nicht wollen. Aber hört euch diese verschiedenen Lebensläufe an, bevor ihr sagt, das will ich auch. Dennoch bleibt halt die Tatsache, dass ich diesen Weg Markenbotschafter, Influencer auch hätte einschlagen können. Entsprechende Angebote lagen immer wieder auf dem Tisch und tun sie eigentlich immer noch. Dass ich das nicht gemacht habe, liegt aber nicht daran, dass ich mir das leisten kann, sondern dass ich mir das leisten will. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, alle miteinander, auch Kollegen und Kolleginnen, diesen Weg eingeschlagen haben, eigentlich wollen wir das alle nicht. Eigentlich wollen wir uns nur mit unserer Fotografie ausdrücken und möglichst den ganzen Tag kreativ sein. Also zumindest habe ich mir diesen Glauben daran immer noch so erhalten. Und jetzt lass uns mal mit einigen Mythen aufräumen, nicht mehr drum rum reden. Ich packe jetzt tatsächlich echte Zahlen auf den Tisch. Und zwar so, dass sie für jeden verständlich sind. Denn ich glaube, dass vielen gar nicht klar ist, wie viel von dem, was man nach außen sieht von mir, nicht nur kein Geld bringt, sondern im Gegenteil kostet. Also ganz minimales Beispiel. Ich war jetzt gerade Ende Januar zum Let's Talk About in Hamburg bei Leica und habe da einen 2-Stunden-Talk gemacht. Da waren 40, 50 Menschen da, die sich das angehört haben. Und Spaß hatten. Auch ich hatte sehr viel Spaß, war toll. Ich habe dann hinterher noch Rede und Antwort gestanden, habe Feedback bekommen, habe die ein oder anderen Menschen wieder getroffen oder zum ersten Mal persönlich kennengelernt, Menschen, die in der Vergangenheit schon Bildbände bei mir gekauft haben. Ich habe das schon mal erzählt. Also jeder, der mindestens ein, also sagen wir mal ab dem zweiten oder dritten Bildband, kann jeder davon ausgehen, dass ich ihn vom Namen her kenne. Das merke ich mir, weil ich mache ja jedes Label einzeln, jedes DHL-Label und verpacke die Sachen zusammen mit Annette und dann hast du diese Namen irgendwann ins Gehirn eingebrannt. Also das ist so. Und wenn dann jemand sagt, hallo, ich bin der und der, schön, dich mal kennenzulernen, weiß ich sofort, cool, der hat schon mal was bei mir bestellt. So war das in Hamburg auch. Aber das hat mir ja kein Geld gebracht. Also dafür bekomme ich ja nichts. Ja, also im Gegenteil, ich habe Spritkosten, weil Scheißwetter war und weil es spät wurde, haben wir auch noch im Holiday Inn Express auf der Autobahn übernachtet einmal, bevor wir wieder nach Hause gefahren sind. Also klar, davon gibt es ja einige Beispiele. Ne? Also alles gerade das, was so nach außen hin repräsentiert. Oder jetzt nächste Woche, Ende nächster Woche, Release Party in Düsseldorf, Annette backt für 100 Leute. So viel sind es ja vielleicht, 80 bis 100, keine Ahnung. Das kostet ja auch Geld. Also wir machen jetzt am Wochenende Großeinkauf, damit das alles gebacken werden kann. Das sind so, und davon gibt es halt einige Beispiele. Ich habe als Solo-Selbstständiger einen Jahresumsatz und ich nehme jetzt einfach mal das Mittel aus den letzten 2 Jahren inklusive der Hochrechnung für dieses und nächstes Jahr. Das kann ich ja als ehemaliger Unternehmensberater, kann ich das ja so ein bisschen ungefähr einschätzen. 250.000 Euro ist ungefähr mein Jahresumsatz. Das ist für einen Fotografen, der das alleine macht, nicht schlecht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum man mich dann erfolgreich nennen darf. 250.000, mal mehr, mal weniger. Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie insbesondere davon ab, wie die jeweils neuen Publikationen einschlagen, wie erfolgreich sie sind, wie gut sie sich verkaufen. Jetzt ist Umsatz eigentlich eine Zahl, die gar nichts aussagt. Das wird euch jeder Unternehmer bestätigen. Du lebst ja nicht vom Umsatz, sondern du lebst, was am Ende des Tages davon übrig bleibt. Ich mache das jetzt, sagen wir mal, 15 Jahre und bin froh, nicht ein einziges Jahr, selbst in Corona, kein Minus geschrieben zu haben. Das heißt, ich habe immer Geld verdient. Aber, und jetzt kommt wieder ein Mittelwert, der aber eigentlich für viele Jahre gilt, nach Abzug aller Kosten, und das ist natürlich im Wesentlichen für die Produktion der Publikation, aber auch, wenn man jetzt denkt, was zum Beispiel wahnsinnig viel Umsatz bringt, ist mein Meetup einmal im Jahr, aber davon geht ja fast der gesamte Umsatz, kommt ja die große Rechnung dann vom Hotel hinterher, ne, wo wir alle untergekommen sind. So, nach Abzug aller Kosten verdiene ich circa 2.000 Euro nach Steuern pro Monat. Davon muss ich als Selbstständiger noch meine Kranken- und Rentenversicherung bezahlen. Dann haben wir noch eine kleine Hypothek auf dem Haus, Versicherung. Damit ist es dann weg. Also für Lebensmittel und sonstige Lebenshaltungskosten hätte ich persönlich kein Geld mehr. Das war jahrelang kein Problem. Annette hat auch verdient. Und so konnten wir das alles locker stemmen und uns auch Urlaub leisten, auch zweimal im Jahr Urlaub leisten, alles fein. Seit 3 Jahren arbeitet sie nicht mehr. Das war auch eine gemeinsame Entscheidung und deswegen muss das jetzt für uns beide reichen. Wovon leben wir also? Wovon bezahlen wir die Lebenshaltungskosten? Ja, vom Ersparten. Und das ist im Wesentlichen das, was Annette als Abfindung bekommen hat. Das hier oder da schon mal angedeutet, aber so ist es halt. Das Ersparte reicht noch hochgerechnet circa 2,5 Jahre. Und wie es dann weitergeht, wissen wir noch nicht. Aber was wir wissen, dass es weitergeht. Also wir sind gesund, wir haben ausreichend und lecker zu essen, weil wir nämlich sehr gut kochen und backen können, wohl dem, der das kann. Essen gehen ist halt nicht mehr, also schon gar nicht in der Frequenz, wie das früher mal möglich war. Aber das ist alles nicht schlimm. Uns geht's wirklich gut. Und wir brauchen nicht mehr und wir wollen auch nicht mehr, denn es würde uns auch nicht glücklicher machen. Das wissen wir aus Erfahrung. Ich sage immer wir, denn im Prinzip handelt es sich ja quasi um Familienbetrieb, das, was wir hier machen. Wir sind in einer Nische, also mit dem, was ich mache, bin ich ja in einer Nische und da fühlen wir uns aber wohl. Wir verzichten ganz bewusst darauf, alles zu machen, was wir machen könnten, nur weil es Geld bringt. Ich sage immer das geflügelte Wort, wir streben keine Weltherrschaft an. Und jetzt kommt etwas, das habe ich schon als selbstständiger Unternehmensberater gewusst. Und das hilft mir bis heute. Nicht alles, was erfolgreich ist, muss, kann, darf und sollte skaliert werden. Manches ist nicht skalierbar. Glück ist zum Beispiel nicht skalierbar. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Vielleicht ist es wirklich so, dass Mäßigung ein Weg zum Glück ist. Ich glaube, ich habe die deutsche Extremwanderin Christine Thürmer hier auch schon mal erwähnt. Die spricht ja in diesem Zusammenhang von Reduzierung der Glücksschwelle, was wir damals erlebt haben, als wir nur mit Zelt in Norwegen unterwegs waren. Man freut sich dann über kleine Dinge so unglaublich und das hilft uns. Jetzt kommt der Punkt. Das ist das, was wir nach innen leben. Nach außen möchte ich, dass Menschen meine Bücher kaufen? Klar. Und ob? Also erstens schmeichelt es mir, wenn es Menschen gibt, die das gut finden, was ich mache. Am Ende des Tages bin ich ja Fotograf und möchte gerne von meiner Fotografie leben. Und der zweite, nicht minder wichtige Grund ist, am Ende des Tages ernährt es uns. Also das ist das, womit ich mein Geld verdienen möchte mit meiner Fotografie, mit meinen Büchern. Würde ich dafür Kompromisse eingehen, was Inhalt und Gestaltung der Bücher angeht, also um mehr zu verkaufen? Klares Nein. Und das ist nicht nur dahergesagt, das habe ich ja auch unter Beweis gestellt verfüge über entsprechende Erfahrungswerte. Ich muss zum Beispiel damit leben, dass die Menschen von Jahr zu Jahr weniger Bücher kaufen. Ganz allgemein, nicht nur meine, sondern ganz allgemein werden immer weniger Bücher gekauft. Bilder werden lieber auf dem Display geschaut, auch wenn ich da ja massiv zum Beispiel mit so Projekten wie meiner Zeitung Einblick dagegen steuere, den großen Trend kann ich damit ja auch nicht aufhalten. Der Bildbandmarkt wird immer umkämpfter, weil die Eintrittshürden geringer werden. Es ist heute relativ leicht, in kleinen Auflagen sehr gute Bücher produzieren zu lassen, weswegen auch hier eine gewisse, ja fast schon Überschwemmung des Marktes passiert. durch den Amateurfotografiebereich. Also einerseits freue ich mich ja wahnsinnig darüber, weil ich das immer propagiert habe, dass ich das toll finde. Aber andererseits macht es einem selbst natürlich das Leben auch nicht leichter. Und man merkt es total, nicht nur ich, die Verlage, die Auflagen sinken, zum Teil massiv, die Absatzzahlen erst recht. Und ja, den einen Fehler, den man dann nicht machen darf, ist, dass man irgendwie bei der Produktion spart und sagt, jetzt mache ich billig, sondern ich glaube eher, dass das andere Zielführende ist und dann auf exklusive, sehr, sehr wertig gestaltete Geschichten zu setzen. Und auf gefälligere und vermeintlich populärere Inhalte habe ich auch in den vergangenen Jahren nicht gesetzt. Also ich erinnere, dass ich alter Mann auf dem Cover, wie ich so schön sage, mit Diversity, was ich im Übrigen ja auch sofort gemerkt habe, kein Bildband hat sich so schlecht im Vorverkauf verkauft wie Diversity damals. Aber mir war das wichtig, dann so Geschichten wie so konzeptionelle Arbeiten wie Friday's Child oder aufwendige Produktionen wie Lucid Dreams. Beides Sachen, die sich bis heute viel zu gering verkaufen für das, was ich da investiert habe. Aber mir eben sehr, sehr wichtig war, dann die Abkehr von den gewohnten Porträts im Jahr des Drachen letztes Jahr und mein nächstes gesellschaftspolitisches Projekt, bei dem es um das Thema sexualisierte Gewalt geht. Das ist alles kein Kassengold. Und vielleicht ist das jetzt nicht besonders schlau wirtschaftlich betrachtet, aber mir ist es wichtig. Und ich glaube, dass ich dadurch glaubwürdig und bleibe und authentisch. Und das ist mir wichtig und eben nicht, weil ich es mir leisten kann, weil ich Millionär bin, sondern weil ich mir das leisten will. Und es gibt eben auf diesem ganzen Weg, haben mich ja die verschiedensten Menschen begleitet und es gibt immer Menschen, denen das gefällt. Und das trägt ganz maßgeblich zu meinem und zu unserem Glück bei. Und ich hoffe, dass ich jetzt ein für alle Mal klargestellt habe, woraus wir eigentlich unser persönliches Glück ziehen und dass das überhaupt nichts mit Geld zu tun hat, sondern dass wir sogar damit kämpfen müssen, dass genügend davon übrig bleibt. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich bei allen bedanken, die Bildbände bei mir kaufen und vielleicht sogar mehr als ein. Ne? Also nobody said it was easy, das gehört eben dazu zur Selbstständigkeit und gerade wenn man diesen künstlerischen Weg einschlägt, wie ich das gemacht habe, aber Leidenschaft heißt eben ja auch deshalb so, weil es manchmal Leidenschaft, so abgedroschen das auch klingen mag, es gibt keine Garantien für irgendetwas und umso dankbarer sind Annette und ich, dass wir so dastehen, wie wir dastehen. Und abschließend nochmal, weil das auch irgendwie so gut passt. Ich habe ja diese vier Kardinaltugenden erwähnt. Es gibt neben den Kardinaltugenden auch noch drei theologische Tugenden. Und die kennt jeder. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und natürlich halte ich die Liebe für die wichtigste aller Tugenden. Und das haben wir jetzt auch, finde ich, sehr, sehr schön. Diejenigen, die den Super Bowl gesehen haben von euch, manche, so wie ich, gucken sich den nur an wegen der Halbzeitshow, um zu sehen, was passiert denn da. Und da trat jemand auf, der offensichtlich wahnsinnig populär ist in der aktuellen Musikszene, den ich aber nicht kannte. War ich ein bisschen neugierig. Bad Bunny, Puerto Ricaner, der das, wie ich finde, ganz, ganz großartig gemacht hat und der auch diesen Slogan hat auf einem Plakat: Das Einzige, das noch mächtiger ist als Hass, ist Liebe. Und das ist doch ein wunderschönes Stichwort, ein wunderschönes Schlusswort, wollte ich sagen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr glaubt, dass ich jetzt schon genau weiß, wann die Jubiläumsfolge von Radio Jorns kommen wird und wie sie aussehen wird, sieht sich komplett getäuscht. Ich habe wirklich noch keine Ahnung, nur, dass sie kommen wird. Folge 100 wird irgendwann kommen. Stay tuned. Alles Gute. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund, euer Andreas und zum Schluss nochmal Oasis. Tschüss. When the walls come falling down.